Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute darfst du dich mal wieder auf ein unglaublich interessantes und tiefgründiges Interview freuen. Ich habe die liebe Bianca zu Gast. Sie ist Krankenschwester, Heilpraktikerin für Psychotherapie und noch ganz, ganz, ganz viel mehr, was sie gleich nochmal ausführlich berichtet. Und heute sprechen wir über das spannende Thema Resilienz. Und es geht nicht nur darum, was Resilienz eigentlich genau ist, ob Resilienz angeboren oder erlernt ist. Es geht darum, was Resilienz mit Stress auch zu tun hat und welche Resilienzfaktoren es gibt, sondern es geht auch noch darum, dass Bianca und ich euch umsetzbare Methoden an die Hand geben, die ihr nutzen könnt, um eure eigene Resilienz tatsächlich zu stärken. Und wir sprechen noch darüber, woran man auch resiliente Kinder erkennen kann. Und ja, es geht einfach generell darum, warum das Thema für Schwangere und für Mamas oder auch für Frauen im Kinderwunsch so, so wichtig ist. Bianca, ich freue mich unendlich, dass du schon zum dritten Mal zu Gast im Kugelzeit-Coaching-Podcast bist und dein wertvolles Wissen mit uns teilst. Deine Arbeit hat einen so großen Impact auf mein eigenes Leben, dass ich dich einfach wirklich jedem empfehle. Und ich hoffe, dass du durch unsere gemeinsame dritte Folge einfach noch mehr Menschen erreichst, die dich kennenlernen und die auch von deiner Arbeit profitieren können. Mach bitte unbedingt so weiter und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir bald etwas Gemeinsames starten und du vielleicht noch ein viertes Mal in den Podcast kommst. So, und jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Herzlich willkommen zurück, liebe Bianca.
Vielen lieben Dank, Jill. Ich freue mich, dass ich erneut bei dir sein darf in dieser Podcast-Folge.
Das dritte Mal.
Verrückt.
Weil deine Folgen so gut laufen, musste ich dich nochmal einladen und ich hoffe, vielleicht finden wir noch ein spannendes Thema, wo du Expertin bist.
Das haben wir gerade im Vorfeld schon festgestellt, dass wir schon wieder ganz vertieft in unsere Themen waren. Ja. Also ich bin mir sicher, wir finden noch irgendwas und ich komme gerne wieder.
Ja, weil die passen einfach so gut zusammen. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute über das spannende Thema Resilienz sprechen. Bevor wir das tun, magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du eigentlich machst?
Das mache ich gerne. Also, ich bin Bianca Kikilos, ich bin 41 Jahre alt und Mama von 4 Kindern. Ich habe eine Tochter und 3 Söhne. Und ich bin ursprünglich Krankenschwester und nach den ersten beiden Kindern habe ich meinen Schwerpunkt verlagert in die psychiatrische Arbeit und arbeite jetzt seit vielen Jahren schon auf einer Therapiestation für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und Traumafolgen und arbeite da als DBT-Therapeutin für Sozial- und Pflegeberufe.
Kannst du noch einmal DBT erklären?
Ah, DBT ist die dialektisch-behaviorale Therapie, also eine Verhaltenstherapie, die zurzeit am besten untersucht ist im Umgang mit Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Also Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu regulieren und mit Stress gut umgehen zu können. Genau, und ich bin seit 11 Jahren jetzt freiberuflich tätig, habe eine Praxis, bin Heilpraktikerin und begleite dort Menschen auf ihrem Weg zu mehr körperlicher und seelischer Gesundheit durch Ernährungsumstellung, Blutanalysen und auch individualpsychologischer Beratung und Supervision.
Und das machst du sehr gut, Bianca.
Vielen Dank. Mit ganz viel Herz mache ich das.
Ja, ja, und genau das ist es auch, ne? Das merkt man einfach bei allen Sachen, die du tust. Du machst es halt mit Herzblut und deswegen sind deine Angebote, glaube ich, auch einfach so gut.
Ja, sind Herzensthemen.
Ja. Schön. Deswegen haben wir uns, glaube ich, auch gefunden.
Ich glaube auch, Jill.
Okay, dann lass uns über das spannende Thema Resilienz sprechen. Kannst du uns da einmal erzählen, was Resilienz überhaupt ist? Und vielleicht auch, weil das ist ja ein Podcast für Schwangere und Mamas vor allem, warum ist das für Schwangere und Mamas so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Das mache ich gerne. Also Resilienz ist ja inzwischen so in aller Munde und immer mal wieder beschrieben. Und eigentlich kann man das ganz einfach beschreiben wie ein seelisches Immunsystem. Wir sprechen häufig über das körperliche Immunsystem. Und die Resilienz beschreibt eigentlich das seelische Immunsystem und die Fähigkeit, wie Menschen, also Personen oder auch Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen, Katastrophen ohne Beeinträchtigungen überstehen können. Also wie Menschen in der Lage sind, sich auch an unerwartete und schwierige Situationen anpassen zu können und darauf reagieren können und sie quasi überwinden können. Das beschreibt quasi der Begriff der Resilienz.
Also wenn wir das jetzt mal auf eine Fehlgeburt zum Beispiel münzen, da gehen ja Menschen anders mit um. Das ist ja das, was ich immer sage, 10% von deinem Stress, den du hast, ist der Situation geschuldet und 90% sind deiner Interpretation, deiner Art zu denken, deiner Resilienz eigentlich geschuldet. Wie gehst du damit um? Und an einer Fehlgeburt merkt man das ja ganz gut. Es gibt halt Frauen, die darunter enorm leiden und damit auch gar nicht klarkommen. Und es gibt halt Frauen, die damit einen anderen Umgang finden.
Absolut. Und da beschreibst du das ganz richtig. Ein großer Teil ist nämlich einfach schon ein Stück weit vorgegeben. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und da möchte ich aber Hoffnung machen, denn wenn man sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzt, dann bedeutet das, dass es nie zu spät ist, eben auch neue Denkmuster zu erlernen oder auch neue Verhaltensmuster einzuüben, um für zukünftige Krisen gewappneter zu sein, um damit einen besseren Umgang zu finden und dass die psychische Gesundheit quasi aufrecht erhalten bleiben kann oder auch wiederhergestellt werden kann. Aber du beschreibst es genau richtig. Jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und da gibt es aber eben Hoffnung, dass das nicht so ist, sondern auch veränderbar ist.
Und da haben wir im Vorfeld ja auch schon über dieses großartige Phänomen der Neuroplastizität von unserem Gehirn gesprochen, ne? Und das kann man auch noch mit 80 nutzen.
Ja, genau. Das sage ich auch mal wieder. Alter ist keine Entschuldigung, dass man etwas nicht neu lernen kann. Ganz im Gegenteil. Das Gehirn ist unfassbar fähig, neue Verbindungen zu schaffen und sich nochmal ganz neu umzustellen. Durch viel Wiederholung und durch hartes Training, das muss man sagen. Es kommt nicht über Nacht angeflogen.
Ja, und das ist aber das, was sich viele so gerne wünschen, ne? Dass es halt so ist wie so eine, weiß ich nicht, Amazon-Bestellung. Ich bestelle mir jetzt was und morgen ist es da. So funktioniert es halt nicht beim Umgang mit Stress, mit Resilienz, wie auch immer man die Dinge benennen möchte. Es bedarf halt Training. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Fehlgeburt sind, es bedarf halt Training, da anders mit umzugehen. Und selbst wenn man da jetzt gerade akut drunter leidet, was ja auch total gerechtfertigt ist, weil es ist ja auch ein hochemotionales Thema, aber wenn man da gerade drunter leidet, muss das halt nicht für den Rest seines Lebens so sein.
Nein, genau. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, welche Möglichkeiten eine betroffene Frau hat, vielleicht an ihrer Resilienz zu arbeiten. Also welche Faktoren gibt es eigentlich und was ist notwendig oder was ist möglich, damit eine Überwindung dieser Krise ja tatsächlich auch passieren kann?
Ja. Magst du uns da mitnehmen, so ein bisschen in die biologischen Grundlagen der Resilienz?
Ja, absolut. Das mache ich gerne. Also es stellt sich ja immer wieder so die Frage, ist Resilienz angeboren oder erworben? Und genau, da gibt es so ein bisschen, ja, also wenn man Google aufmacht, steht sofort dort, es ist erworben und nicht angeboren. Wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe geht, weiß man inzwischen, dass biologische Resilienzfaktoren zu einem Großteil genetisch bedingt sind und zu 30-50% weitervererbt werden. Dass aber letztendlich Gene und dann Genkontrollfaktoren, also schon vor der Geburt, so wie du es gerade auch gesagt hast, bestimmen, wie unsere psychische Widerstandsfähigkeit eigentlich angelegt ist. Das kennen wir ja auch bei Babys. Es gibt einfach Babys, die sind laut, die machen laut auf sich aufmerksam, und es gibt ganz ruhige Babys. Es gibt Babys, die sind sehr stressresistent, also da kann um sie herum passieren, was will, und sie bleiben erstmal ganz gelassen. Und genauso ist das eben auch mit einer Mama in der Schwangerschaft. Da weiß man inzwischen auch, dass es gibt so Schutzkappen auf der DNA, die nennen sich Telomere. Und je länger die sind, desto resilienter ist eine Mama gegen Stress. Und je kürzer sie sind, desto angreifbarer ist eine Mama. Und auch da kann man eben, hat man Hoffnung, denn die Telomerelänge oder die Länge der Telomere kann verändert werden durch gewisse Verhaltensweisen, über die wir gleich sprechen werden. Und bei den, um nochmal zu den biologischen Grundlagen zu kommen, ist es so, dass die Gehirne von Menschen, die resilient sind, sich schneller erholen nach Stresssituationen, weil ihr Körper einfach die Stresshormone, die anfallen, schneller abbauen kann als beim nicht resilienten Menschen. Und diese rasche Erholung vom Stress, die hilft, sich an stressige Situationen wiederum zu gewöhnen. Das heißt, Menschen gehen irgendwann auch viel gelassener mit stressigen Situationen um. Und das Gehirn von resilienten Menschen ist tatsächlich flexibler und anpassungsfähiger. Man weiß, dass Menschen einfach besser mit Belastungen dann umgehen können. Und auf körperlicher Ebene, nochmal zu den biologischen Resilienzfaktoren, kann man sagen, dass auf körperlicher Ebene auch weniger Entzündungsmarker zum Beispiel festzustellen sind. Also Resilienz wirkt sich eben nicht nur psychisch aus, sondern auch ganz stark körperlich. Genau, das sind so die biologischen Grundlagen. Also ein Teil ist genetisch bedingt, aber ein großer Teil ist eben auch erlernbar.
Ja, und das ist so verrückt, ne? Also sich das mal bewusst zu machen, dass man eben, wir sind nicht in Stein gemeißelt, sondern wir haben jeden Tag die Möglichkeit, etwas bei uns zu verändern.
Absolut.
Und das ist ja zum Beispiel das, wieso alle meine Programme mindestens 8 Wochen laufen, weil es bedarf halt hartem Training, und zwar täglichem Training. Und das ist aber das Tolle, wenn man das wirklich mal nur 8 Wochen oder 12 Wochen durchzieht, danach ist man resilienter und geht anders mit Dingen um, weil wir durch die Neuroplastizität synaptische Verbindungen entstehen haben lassen, aktiv, ja, um anders mit Dingen umzugehen. Und das finde ich halt immer, natürlich kann man sagen, boah, was, 8 Wochen muss ich das täglich machen? Aber im Vergleich zum restlichen Leben sind 8 Wochen halt nichts.
Absolut. Und es ist ja auch wirklich so, ich erkläre es auch immer ein bisschen, es ist wie beim Sport. Es reicht nicht, dass ich darüber lese, wie ich meinen Bauchmuskel trainiere. Es reicht auch nicht, wenn ich diese Übung 2-3 Mal mache und sage, oh, ich habe es verstanden, funktioniert. Und genauso ist es mit dem Resilienztraining. Es bedarf wirklich eines täglichen Trainings über einen längeren Zeitraum, bis sich eben die Muskeln zeigen im übertragenen Sinne.
Ich finde aber das total, und das Coole am Thema Resilienz ist, du musst ja nicht, wie zum Beispiel, wenn du ein Sixpack willst, dann musst du jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio rennen.
Ja.
Das musst du beim Thema Resilienz
gar nicht.
A, musst du nicht irgendwo hingehen, sondern du kannst es da machen, wo du bist, und du brauchst auch nicht eine Stunde.
Nein, genau. Und das sind die Kleinigkeiten, über die wir dann ja auch gleich noch sprechen. Und man muss ja auch dazu sagen, Resilienz ist nichts Statisches. Also Resilienz ist veränderbar. Was wir schon sagen,
ist ja wie
können,
beim Sixpack auch. Wenn ich aufhöre zu trainieren, habe ich auch kein Sixpack mehr.
Ganz genau. Und trotzdem ist es so, wenn ich es einmal gemacht habe, kann ich schneller wieder auf die Fähigkeiten zurückgreifen, und ich erinnere mich wieder, was ich machen kann. Und trotzdem möchte ich nochmal die Wichtigkeit betonen, dass viele Menschen, also dass es nicht darum geht zu sagen, da ist jemand gar nicht resilient und jemand ist sehr resilient, und sondern es geht vielmehr darum, dass jeder Mensch eine eigene Verantwortung hat, daran zu arbeiten. Also egal, wie er geboren wurde, es ist auf jeden Fall veränderbar mit ganz vielen Kleinigkeiten. Und dass es aber natürlich auch große Einflüsse gibt, die Resilienz beeinträchtigen können. Also wenn jemand ein schweres Trauma erlebt hat, und wir sind hier in einem Podcast, wo es um Schwangere geht und um Babys, wenn Frauen ein Trauma erlebt haben oder starken Hunger erleiden, das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, so wie wir hier leben, aber in anderen Ländern eben wohl, dann hat das einfach Auswirkungen auf die Resilienz, auf die eigene Resilienz und eben auch die auf des Babys. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Also egal, was jemand erlebt hat, es ist nie hoffnungslos.
Ja, total. Auch nicht bei Trauma.
Auch nicht bei Trauma.
Ja, und da gibt es unglaublich viele tolle Therapieformen.
Ja.
Ja, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen.
Genau.
Ne? Ja. Jetzt hatte ich gerade eine gute Frage, die mir wieder abhanden gekommen ist. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Gibt es noch irgendwas zu den biologischen Grundlagen zu sagen oder?
Also ich glaube, über die biologischen Grundlagen haben wir jetzt eine Menge gesagt, aber mir ist es einfach nochmal wichtig, warum wir einfach in diesem Podcast auch darüber sprechen. Ich finde es so schön, dass wir dass eine werdende Mama quasi noch einmal bewusster Einfluss nehmen kann auf ihre eigene psychische Widerstandsfähigkeit und mit dem Wissen, mit sich selbst zu arbeiten, auch etwas an das Baby weiterzugeben oder an das Kind, was dann auch größer wird. Denn wer sich selbst bewusst ist über die eigenen Möglichkeiten, resilienter zu werden, der kann natürlich nachher auch viel besser Dinge weitergeben, die einem, glaube ich, als Mama oder auch als Papa ganz, ganz wichtig sind für die Entwicklung des eigenen Kindes. Und wenn wir nicht drüber sprechen, woher soll man es wissen? Also ja. Deswegen finde ich es so wichtig, nochmal das öffentlich zu machen und zu sagen, jeder von euch Mamas hat die Möglichkeit oder von euch Papas schon in der Schwangerschaft darauf hinzuarbeiten, ja, dass vielleicht Belastungen kommen und ihr Möglichkeiten habt, damit besser umzugehen und daran zu wachsen. Das ist auch das Entscheidende.
Ja.
Nicht nur Schwierigkeiten und Belastungen zu überstehen, sondern vielleicht sogar auch dran zu wachsen und größer daran zu werden.
Ja.
Denn das muss man ja sagen. In der Schwangerschaft gibt es häufig eine Mehrfachbelastung. Wir Mamas wollen gut aussehen und unseren Beruf am liebsten bis zum Schluss machen. Und dann sind vielleicht noch Geschwister da und der Ehemann. Und dann gibt es vielleicht auch noch Verpflichtungen in der Freizeit, die bis zum Schluss ausgeführt werden.
Also der Haushalt.
Der Haushalt. Und so kann es dann schon mal sein, dass irgendwann etwas passiert, was einen dann von den Socken haut. Deswegen ist es so wichtig, sich schon in der Schwangerschaft mit Resilienz auseinanderzusetzen.
Genau. Und die Punkte, die du da jetzt alle genannt hast, die sind ja keine traumatischen
Nein.
Erlebnisse, aber sie sind trotzdem Herausforderungen, weil plötzlich ganz viel auf einmal kommt.
Ganz
und das
genau.
Alleine ist ja auch schon ein Punkt zu sagen, okay, wie steht's denn eigentlich mit deiner Resilienz? Und es ist ja auch so, deswegen fand ich es so schön, dass du es nochmal gesagt hast, wenn wir unseren Kindern etwas anders vorleben wollen, müssen wir es erstmal selber wissen und Wissen alleine reicht nicht, sondern wir müssen es trainieren und dafür ist der Fokus so wichtig, wir müssen den Fokus wieder mehr auf uns selber richten. Das
ja.
ist eigentlich der Ausgangspunkt bei so vielen, weil wenn ich den Fokus immer überall im Außen habe, also bei meinem Mann, bei meinen Kindern, bei der Schwangerschaft, ändere ich bei mir nichts und dann kann ich gar nicht resilienter werden.
Ganz genau. Und ich kann auch nichts weitergeben, was ich nicht selbst erlebt habe. Also ich finde immer, man muss die Wirkung auch gespürt haben, was es mit einem macht, weil sonst sind es leere Worte. Also ich kann nur etwas authentisch und echt weitergeben, wenn ich spüre, was es mit mir macht, weil dann kann ich mit meinem ganzen Herzen dabei sein.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben bestimmt alle schon zigtausend coole Ratgeber gelesen, wo wir immer dachten, ja, 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 das will ich auch. Und dann hat sich aber im Alltag nichts verändert, weil die Tools, um es auf den Alltag runterzubrechen, gefehlt haben. Und dann hat man diese Erfahrung nicht gemacht, die so wichtig ist. Und dann ist man nicht dran geblieben. Und dann hat sich nichts verändert.
Ja, eben. Also nicht angewandtes Wissen ist kein Wissen. Das
ja.
ist nochmal so schön. Und wir wissen oft so viele Dinge im Kopf.
Und genau, Wissen alleine reicht halt auch nicht.
Und wir leben sie nicht, genau.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Appell. Wir müssen anfangen, anders zu leben, um andere Ergebnisse zu erzielen. Zielen. So.
Ja. Magst du uns nochmal abholen, was jetzt Stress mit dem Thema Resilienz zu tun hat?
Das mache ich gerne. Also letztendlich kann man ja nochmal zu dem Thema oder zu dem Begriff Stress allgemein sagen, dass Stress erstmal durch eine Bewertung eines Zustandes entsteht.
Ach, Bianca.
Ja, da sind wir wieder bei den mentalen.
Ja, da sind wir bei den 90%.
Genau. Also Stress, das ist ja auch ganz spannend, weil wir erleben ja häufig, dass eben Menschen ganz unterschiedlich mit Stress umgehen. Was der eine als Stress bezeichnet, ist für den anderen irgendwie das tägliche Leben. Also Stress ist erst einmal eine Bewertung eines Zustandes. Das heißt, was unsere Gedanken aus der Situation machen. Und wenn man das so erwähnt, dann liegt eigentlich die Lösung schon so ganz einfach auf der Hand. Also es klingt natürlich immer alles einfach, aber das ist eben auch der Schlüssel zur Veränderung. Wenn ich weiß, dass es um meine Bewertungen geht, dann kann ich Herausforderungen, die auf mich zukommen, auch lernen, anders zu bewerten. Was nicht heißt, dass ich Dinge schönreden möchte.
Nee, gar nicht.
Und schon gar nicht, wenn ich über schwere Krisen spreche, über den Verlust von Menschen, über Tod, über Trennungen, über Naturkatastrophen. Nichts davon soll schön geredet werden. Es geht eher darum zu wissen, dass jede Situation erst einmal so ist, wie sie ist und es in unserer Hand liegt, damit umzugehen. Und das ist aber etwas, was natürlich nicht von alleine kommt, sondern geübt werden darf.
Und das ist so schade, dass man das nicht in der Schule lernt. Ja. Also eigentlich müssten wir mit unseren Themen schon in die Schulen rein.
Ja, das ist
ja. Weil wenn Kinder so aufwachsen, das ist ja so ein bisschen die Graswurzelbewegung, die ich so mit meinen Themen anstoße und du ja eigentlich auch. Warum arbeite ich mit Schwangeren und Müttern? Weil die das automatisch an ihre Kinder weitergeben, wenn die mal ein Coaching bei mir durchlaufen haben, weil sie einfach anders mit Dingen umgehen und dann leben sie es den Kindern automatisch anders vor. Und dann haben wir halt schon kleine Babys und Kleinkinder, die halt anders erzogen werden.
Ja.
Und für all diejenigen, die halt nicht in so einem Coaching sind von dir oder von mir oder von anderen tollen Frauen oder Männern, die sich diesem Herzensthema irgendwie verbunden fühlen, müsste man eigentlich sagen, sowas muss in die Schule.
Da bin ich ganz bei dir. Und es ist so spannend, weil wir beim Kinderarzt wird schon erzählt, mit der Geburt eines Kindes, Mensch, wie können sie das Immunsystem stärken? Und wie du es sagst, es gehört schon in die Schule, denn Resilienz ist eigentlich wie unser körperliches Immunsystem. Also wir werden schon mit einer Art Immunsystem geboren. Wir kriegen Schutzfaktoren der Mutter mit. Das ist quasi auch der genetische Faktor. Also wir werden mit einer gewissen Empfindlichkeit oder eben auch Resilienz geboren. Und dann ist das aber so, dass das Immunsystem, das seelische Immunsystem, also die Resilienz, an Herausforderungen wachsen muss. Das heißt, man muss sich erstmal gewissen Attacken oder Herausforderungen aussetzen, um die nötigen Abwehrkräfte zu entwickeln. Mhm. Das ist wie in der Krippe. Erstmal haut es einen ständig um. Und man
Halleluja.
Muss jedes Mal wieder, ja. Und je länger wir aber im Kontakt sind mit verschiedenen Keimen, desto besser sind wir aufgestellt. Aber oft ist es so, dass wir uns den Attacken erst einmal aussetzen müssen, um damit dann zu arbeiten und zu wissen, okay, was kann ich aktiv für mein Immunsystem tun, damit mich nicht jeder Schnupfen bzw. übertragen, nicht jeder Stressor, nicht jede Herausforderung umhaut, sondern wie kann ich das einfach als gegeben hinnehmen? Natürlich sind Keime in meiner Umwelt, natürlich sind Herausforderungen in meinem Leben, so ist das Leben, aber wie kann ich damit umgehen?
Und das finde ich nochmal total schön, dass du das sagst, weil oft habe ich Mamas im Coaching, die sagen, oh Gott, ich habe geschimpft und das wollte ich eigentlich nicht und habe ich jetzt meinem Kind damit geschadet? Und das sind aber ja genau die Punkte, die auch das Wachstum des Kindes, die Resilienz stärken. Weil wenn du als Mama danach zum Beispiel dich entschuldigst, auch erklärst, dass es nur was mit dir zu tun hatte, weil du gestresst warst und gar nichts mit dem Kind, ist das ja die beste Grundlage, damit du ein resilientes Kind erziehst. Weil ein Kind hat nichts davon, wenn du es die ganze Zeit in Watte packst.
Nein, absolut nicht. Das sollte überhaupt nicht so sein. Wie soll dieses Kind klarkommen?
Genau.
Dieses Kind braucht Keime. Das braucht Herausforderungen und es braucht auch mal Spannungszustände und es braucht Dampf und Stress. Dafür sind wir gemacht worden.
Genau. Ja, und es ist halt überhaupt nichts Schlimmes.
Nein.
Schlimmes ist dann, wenn du dein Kind anschreist und es in dieser Unsicherheit lässt.
Genau. Dauerhafter Stress. Also das weiß man inzwischen auch sehr gut, dass kurze Episoden auch in der Schwangerschaft schon von Stress keine negativen Auswirkungen haben auf die Entwicklung eines Babys. Absolut nicht. Also niemand soll sich jetzt hier verrückt machen, weil er denkt, oh Gott, ich hatte heute Stress. Also ganz im Gegenteil. Kurzzeitiger Stress ist etwas, was Wachstum fördert. Das, was wirklich schwierig ist, ist dauerhafter Stress, dauerhafte Traumatisierungen, dauerhaftes Geschwächtwerden durch Vernachlässigung oder Abwertungen. Das ist etwas, was die Resilienz definitiv schwächt, aber nicht diese kurzen, knackigen Stressevents. Daran können wir wachsen.
Ja, da ist mir aber auch nochmal wichtig zu sagen, und das ist das, was ich immer wieder feststelle, vielen Frauen, Männern wahrscheinlich auch, aber ich arbeite ja nun mal vorrangig mit Frauen, denen ist nicht bewusst, dass auch Sorgen und Ängste eine Dauerbelastung sind, weil die haben wir ja nicht nur einmal in der Woche, sondern meistens nehmen wir die mit ins Bett, können dann nicht einschlafen und auch der Körper kann halt nicht unterscheiden zwischen einem echt stressigen Event und unserer Vorstellung davon. Und das ist dann wieder sowas wie Dauerbelastung,
absolut,
weil die ganze Zeit Stresshormone ausgeschüttet werden. Deswegen ist es so wichtig, gerade auch wenn es um das Thema Resilienz geht, weil da sind wir ja auch wieder bei den 90% eigentlich. 90% liegt wenn wir bei der Bewertung bleiben bei uns. Ja. Und Sorgen und Ängste sind ja nichts anderes, als dass unser Gehirn uns einfach vorgaukelt, dass wir wissen, was in der Zukunft passiert und die negativ sein wird, was ja Gott sei Dank gar nicht stimmt.
Genau.
Und da die Mechanismen zu kennen und zu wissen, okay, wie kann ich damit eigentlich umgehen, sind eben Punkte, die ja Bestandteil von all meinen Coachings sind.
Absolut richtig. Und es ist ja tatsächlich so, dass unser Immunsystem unter Dauerstress steht, was übrigens einer der wichtigsten oder häufigsten Faktoren ist, warum Menschen chronisch erkranken. Also neben Bewegungsmangel und zu kohlenhydratlastiger Ernährung ist Dauerstress einer der wichtigsten Aspekte, warum Menschen chronisch erkranken. Und Dauerstress ist genau das, was du beschrieben hast. Wir sind im Hier und Jetzt und die Welt ist eigentlich in Ordnung. Ich liege in meinem warmen Bett. Ja. Mein Immunsystem produziert aber, meine Gedanken produzieren aber Katastrophen oder was Sorgen sind sozusagen, das Produzieren von Katastrophen, die sie noch nicht eingetreten sind. Und unser Immunsystem bereitet sich in dem Moment, wo wir eigentlich entspannt im Bett liegen, auf diese Katastrophe vor und schüttet schon mal ausreichend Stresshormone aus, wie zum Beispiel Cortisol.
Was eigentlich wieder so ein schönes Zeichen von unserem Körper ist. Ne? Unser Körper ist so ein krasses Schutzschild, der will uns die ganze Zeit schützen, nur braucht er das halt ganz, ganz oft nicht.
Ganz genau. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was hat Stress mit Resilienz zu tun? Dieser Dauerstress, der wird eben zum Problem, weil er dann auch schon das Bindungshormon Oxytocin im Hypothalamus im Gehirn unterdrückt, beziehungsweise das Bindungshormon, Oxytocin ist unser Bindungshormon, wird nicht ausreichend gebildet, sodass dann folgend Schwierigkeiten in der Bindungsarbeit entstehen können. Und außerdem kann durch das ständige Grübeln oder der Dauerstress kann es Auswirkungen haben auf die Produktion des Dopamins. Dopamin ist ein Hormon, was wir kennen, um Belohnungszentren zu aktivieren. Und wir brauchen Dopamin in einer ausreichenden Konzentration, um uns gut konzentrieren zu können, um leistungsfähig zu sein. Das erklärt manchmal, warum Babys nach der Geburt entweder starke Stimuli brauchen, um sich beruhigen zu können, starkes Schaukeln, eine starke Ansprache, ein Hin- und Herlaufen. Und warum manche Babys eher unterstimuliert sind. Also das ist der wichtige Aspekt, was hat Stress eigentlich mit Resilienz zu tun? Es braucht einfach das Wissen darum, was das für Auswirkungen hat, wenn wir dauerhaft in Grübelschleifen, in Sorgenschleifen sind und dann vielleicht noch einen Termindruck haben, vielleicht noch Krankheiten entwickeln. Das hat Auswirkungen, gegen die wir aber aktiv arbeiten können oder mit denen wir aktiv arbeiten können.
Ich kann mich jetzt, glaube ich, in einige Hörerinnen reinversetzen, die ein kleines Baby haben, die denken, genau so ist es bei mir. Mein Baby, ich muss das immer richtig doll schaukeln, weil sonst kommt es nicht runter. Habe ich jetzt Schuld daran?
Ah, oh ja, und da kann ich mitreden. Nein, niemand hat Schuld. Mhm. Ich habe selber die Erfahrung gemacht mit meinem zweitgeborenen Sohn. Wir haben sehr, sehr anstrengende Phasen hinter uns gebracht. Mein Sohn war ein Schreikind und hat heute noch Schwierigkeiten mit dem Dopaminspiegel und mit der Bindung. Und wir arbeiten jeden Tag daran. Und nein, niemand ist schuld. Es gibt einfach manchmal Mechanismen, die sich entwickeln, ohne dass das jemand will. Und es ist überhaupt auch nicht hilfreich, sich der Schuldfrage zu widmen, denn die bringt keine Lösung hervor, sondern das, was wichtig ist, ist zu gucken, okay, was haben wir hier? Wir haben ein Baby, was sich nicht gut beruhigen kann und ich versuche alles, was mir möglich ist, um dieses Baby zu beruhigen und lerne einfach, dass starkes Schaukeln zum Beispiel hilft. Genau da, so ging es mir nämlich auch, bis ich dann gelernt habe, okay, es braucht nicht immer stärkeres Schaukeln. Ich kann schauen, wie wir es anders machen können. Aber das war auch ein Lernprozess, der ganz und gar schwierig war und gar nicht einfach.
Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn man dann auch diese Belastung hat von einem Baby, was die ganze Zeit weint, was ja auch was mit dir und deinem Nervensystem macht.
Ganz genau. Und ich hätte gerne gewusst, was überhaupt der Begriff Resilienz heißt damals. Also mein Sohn ist jetzt fast 13. Ich hätte gerne gewusst, was ist das eigentlich mit der Resilienz, so dass ich vielleicht hätte ein bisschen dran arbeiten können. Mit dem Wissen von heute würde ich es anders machen, aber ich wusste es damals auch nicht besser.
Ja. Und ich finde auch hier nochmal total schön, diese Schuldfrage, die bringt ja wirklich nie, zu keinem Zeitpunkt bringt die was, wenn wir in dieser negativen Sphäre bleiben, die ja eigentlich dazu führt, dass wir noch gestresster sind und wieder weniger resilient sozusagen. Aber was man eben machen kann, ist, sich zu fragen, okay, was kann ich jetzt tun, um es zu ändern? Da kommst du wieder in die Handlungsmöglichkeiten, in die Selbstwirksamkeit und dadurch ändert sich halt wieder total viel, weil das Problem ist, wenn du in diesem negativen Strudel gefangen bleibst, ändert sich nichts.
Nein, es ändert sich gar nichts.
Es wird alles nur noch schlimmer. Also es ändert sich schon was, weil alles schlimmer wird sozusagen.
Ja.
Du schüttest weiterhin Stresshormone aus und so weiter.
Ganz genau. Und da sind wir ja fast auch schon bei dem Thema der, was sind eigentlich so Resilienzfaktoren? Mhm. Also ich weiß nicht, ob du vorhab noch eine andere Frage hast, aber wir sprechen quasi ja schon fast darüber, wie wir Resilienz stärken können. Und vielleicht können wir dann einfach auch schon mal überlegen, was sind eigentlich die Faktoren, die vorliegen, wenn Menschen resilient sind. Und da werden immer so zwischen 6 und 8 Faktoren diskutiert in der Literatur. Und man weiß zum Beispiel, dass Menschen resilienter sind, die eine gute Selbstwahrnehmung haben. Das bedeutet, Menschen haben ein gutes Gespür dafür, wie welche Gefühle sie eigentlich gerade haben und welche Bedürfnisse dahinter stecken.
Welche Gedanken auch.
Und welche Gedanken, genau. Sie nehmen gut wahr, wie sind meine Gedankenmuster, wie bewerte ich gerade und wie fühle ich mich, welche Bedürfnisse habe ich. Wir sprechen damit schon fast ein bisschen über den Bereich der Achtsamkeit. Also eine Selbstwahrnehmung ist fast gleichzusetzen mit einer guten Achtsamkeit für sich selbst. Das bedeutet, wenn ich gut spüren kann, was ich brauche, wie es mir geht und wie ich denke, dann liegt es auch in meiner Verantwortung, dass ich dafür sorgen kann oder vielleicht etwas verändern kann. Ein zweiter Faktor ist die Fähigkeit, sich selbst zu Hattest du noch
genau,
eine Frage?
Da würde ich super gerne noch was zu sagen, weil tatsächlich, ich weiß, ich spreche schon wieder über meine Kurse, aber das ist genau der Punkt, dass man, auch das muss man ja wieder trainieren.
Ja.
Und bei mir ist es zum Beispiel so, egal ob man ein Einzelcoaching bucht oder die Online-Kurse macht, du kriegst ein Workbook nach Hause, wo du lernst, dich jeden Tag zu reflektieren. Und zwar guckst du dir an, was passiert eigentlich körperlich bei mir, weil das ist meistens super. Für viele Menschen erstmal so, dass sie gar nicht wissen, was macht mein Körper eigentlich unter Stress. Wenn sie es dann aber lernen, kann das eine Eselsbrücke sein zu deinen Gedanken. Weil meistens merkt man dann schon relativ schnell, wenn der Körper gestresst ist, wenn man es einmal verstanden hat. Und dann kann man eben auf die Metaebene gehen, achtsam gucken, was ist es denn hier gerade? Was für eine Geschichte erzähle ich mir eigentlich? Und dann kann man daran arbeiten, wieder runterzufahren. Dieses Runterfahren, dieses Entspannen geht aber ja nur, wenn ich weiß, dass ich akut gestresst bin und warum ich akut gestresst bin. Und meistens ist es ja so, wir sagen, boah, wir hatten so eine stressige Woche, ich bin froh, dass Wochenende ist, wo ich mir immer so denke, das ist zu spät. Die Woche ist schon vorbei. Du hättest da schon zigtausendmal ansetzen können, aber wenn dir die Achtsamkeit fehlt, das Bewusstsein, kannst du es eben nicht. Und dieses Trainieren ist so, so wichtig. Das kann man mit so einfachen Übungen machen, dass man einfach sagt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich gestresst bin? Was macht mein Körper? Und wir verstehen unser Leben halt erst in der Retrospektive. Das heißt, dieses Aufschreiben, sich angucken, was ist eigentlich passiert, ist so wichtig und hilfreich. Weil dann können wir gucken, okay, warte mal, wenn morgen wieder dieses Gefühl kommt von Kloß im Hals, werd aufmerksam.
Ganz genau. Du sprichst ja eigentlich auch von den Frühwarnzeichen. Ne? Wir nennen sie manchmal Frühwarnzeichen. Was sind eigentlich meine frühen Anzeichen, an denen ich erkennen kann, dass sich in mir Anspannung aufbaut? Was wir nämlich oft kennen, ist die Hochanspannung. Das heißt, wir kriegen erst mit, wenn es zu spät ist.
Genau, ich schreie mein Kind schon an.
Ich schreie mein Kind schon an. Oder, oh Gott, die Woche war so anstrengend, jetzt bin ich fix und fertig. Und was wir dann super ignoriert haben, und ich will mich nicht ausschließen, also ich weiß viel darüber, und das geht verloren, wenn man es nicht trainiert. Es gibt frühe Anzeichen dafür, wenn sich Spannung aufbaut und Stress aufbaut. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wir schon eine andere Handlung brauchen.
Ja.
Weil sonst ist es zu spät. Wenn wir diese Anzeichen ignorieren, dann ist es zu spät.
Bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke mittlerweile richtig, wenn mein Körper in Anspannung geht. Ne? Auch das ist eine Stressreaktion, die ja super sinnvoll ist, wenn es eine akute Stresssituation ist, die gefährlich ist für mich. Das ist aber ganz oft nicht so. Zum Beispiel gestern Abend wieder Einschlafbegleitung. Die Kinder haben nicht mitgemacht, so wie ich das wollte.
Ja.
Und ich sage dann auch immer, okay Mädels, ich merke gerade, ich bin angespannt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Weil sonst werde ich laut. Und das möchte ich natürlich nicht. Und diesen Mechanismus vom Körper wahrzunehmen, kann so hilfreich sein, um aus dem eigenen Verhalten auszusteigen. Weil oft ist es ja, wir wollen dann, dass die Kinder etwas anders machen.
Genau.
Aber das können wir wieder nicht kontrollieren. So. Aber was wir immer kontrollieren können, ist, wie gehe ich mit der Situation um? Wenn wir denn genug Bewusstsein für unsere eigenen Muster haben.
Ja, genau. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, das Bewusstsein dafür. Nichts, was wir nicht wissen, können wir verändern. Und dann können wir es auch nicht an unsere Kinder weitergeben. Und Kinder lernen am Modell. Deswegen ist das so wichtig, dass wir schon vor der Schwangerschaft und spätestens in der Schwangerschaft oder jetzt, wenn Mamis hier den Podcast hören und schon Babys haben, anfangen, damit zu arbeiten, weil es ist nie zu spät.
Ja.
Und das, was wir selber umsetzen, können wir unseren Kindern weitergeben und wir leben es ihnen vor. Und sie bekommen mit, okay, was Mama geht also raus, wenn sie Anspannung hat, damit sie uns nicht anschreit. Das leben wir ihnen vor und das werden sie verinnerlichen.
Und Lilly wird jetzt übermorgen 4. Die macht das jetzt schon, ne? Die sagt, ich bin wütend oder ich fühle mich wütend, ich gehe jetzt mal eben raus.
Ja, das heißt, du hast ihr etwas vorgelebt und sie hat es einfach gelernt am Modell. Also hättest du sie jetzt jedes Mal angeschrien bei Stress, hätte sie auch geschrien bei Stress.
Ja? Genau. Und das ist halt das Coole, sie muss jetzt nicht durch diese 8 Wochen, wo sie trainieren muss, dass man es auch anders machen kann, sondern sie lernt es von Anfang an.
Oh ja. Und das ist ein Segen. Und das ist so schön, weil alle Mamas, die das jetzt hören, den Podcast oder Papas, können heute damit anfangen.
Ja, genau. Ja?
Also, wie du das schon gesagt hast, der erste Übungsaspekt ist eigentlich, jetzt sind wir schon im, was kann ich eigentlich tun? Aber weil wir gerade darüber sprechen.
Wir switchen so ein bisschen.
Wir switchen hin und her, genau. Ist es, was ich häufiger mal zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Und das spürt man am besten über den Körper. Denn jedes Gefühl merken wir nur am Körper. So, also bei Angst haben wir Herzrasen und fangen an zu schwitzen. Bei Wut haben wir so viel Energie, dass wir denken, wir möchten gleich irgendwie drauf losgehen oder schreien. Mhm. Ja, also wir merken, bei Freude haben wir das Gefühl, in die Luft springen zu wollen. Jedes Gefühl spüren wir am Körper und es ist eine gute Möglichkeit, zwischendurch innezuhalten und zu fragen, wie fühle ich mich gerade eigentlich? Oder sich auch die Frage zu stellen, wonach ist mir eigentlich gerade? Brauche ich gerade eine Pause? Brauche ich gerade mal einen Schluck zu trinken? Muss ich einfach mal atmen oder frische Luft haben? Brauche ich gerade Bewegung oder ein bisschen Ruhe?
Und da auch sich dann nochmal zu fragen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, ich brauche eigentlich eine Pause, sich dann zu fragen, warum gönne ich sie mir nicht? Ne? Ja. Und dann kommen halt die Themen da rein wie, keine Ahnung, was denken dann die anderen? Ich muss das hier jetzt aber noch perfekt machen und habe keine Zeit. Also das sind dann die wirklichen Punkte, die limitierenden Glaubenssätze, die wir alle haben, die wir lösen müssen, um uns dann die Pause genehmigen zu können. Also ja. Es geht ja immer noch weiter, aber das ist auf jeden Fall, und oft ist es ja so, wir können uns dann, wenn wir wissen, was wir eigentlich brauchen, können wir uns das auch nehmen. Aber wenn es irgendwas ist, was uns davon abhält, sind es wieder nicht die Leute im Außen oder die Dinge im Außen, sondern wieder wir mit unseren limitierenden Glaubenssätzen. Und ja,
ganz genau. Und das zeigt auch nochmal wieder so, dass Resilienz ist kein statischer Prozess und es kann und es ist sehr situationsabhängig. Wir wissen so viel und es gelingt ganz vieles im Alltag und ich kenne es auch nur zu gut, dass ich mich manchmal in Situationen befinde, wo ich erkenne, und das ist aber der Unterschied, dass ich gerade in einem Hamsterrad laufe.
Genau,
aber eine sehr intensive Phase und ich weiß um Resilienz und ich weiß alles, was ich tun kann, um resilient zu bleiben und ich bezeichne mich immer als sehr resilient und trotzdem gibt es manchmal Phasen, wo ich feststelle, ich laufe gerade im Hamsterrad und ich komme nicht raus und ich könnte und ich entscheide es gerade nicht zu tun und dennoch ist der Unterschied, dass es mir bewusst ist und ich weiß, okay, ich kann jederzeit etwas verändern. Es liegt jetzt gerade irgendwie an blockierenden Glaubenssätzen oder an irgendeinem Muster, was in mir ist, dass ich es gerade nicht anders hinbekomme.
Genau, und dann kannst du dir, weil du weißt, dass das so ist und du vielleicht auch gar nicht weißt, was ist jetzt der limitierende Glaubenssatz, weißt du aber, da irgendwas ist da ja in mir und dann kannst du dir Hilfe holen und mit Coaches, Therapeuten oder sonst wem genau daran arbeiten. Aber genau, du sagst einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn dir das nicht bewusst ist, bist du automatisch im Hamsterrad und bleibst da auch drin.
Genau. Und ich würde einfach gerne nochmal erzählen, was sonst so Resilienzfaktoren sind, damit wir noch weiter einsteigen können, was wir denn eigentlich alles tun können. Wir haben jetzt schon eine Menge darüber gesprochen, was wir tun können, um die Selbstwahrnehmung einfach zu schulen. Und ein zweiter Aspekt ist die Selbstregulation, also die Selbststeuerung. Da geht es darum, dass ich in der Lage bin, meine Gefühle zu regulieren. Und damit meine ich nicht, Gefühle zu unterdrücken, sondern zu erkennen, welches Gefühl ist in dieser Situation eigentlich gerade da. Woher kommt das und was braucht dieses Gefühl? Denn jedes Gefühl macht uns erstmal einen Handlungsvorschlag. Die Angst sagt, lauf weg. Die Wut sagt, verteidige dich. Und der Ärger sagt einfach auch, Mensch, hier geht gerade jemand über meine Grenzen. Ich muss jetzt meine Grenzen klar machen. Und ich brauche ein Gefühl dafür, welches Gefühl ich habe und auch, was mein Gefühl mir eigentlich sagen will. Und das rechtzeitig, wenn ich die Wut schon spüre und jemanden anschreie, dann kann es gut sein, dass ich den Ärger, der vorher schon da war, ignoriert habe. Also ein Resilienzfaktor ist es, seine eigenen Gefühle lenken und steuern zu können. Und dafür brauche ich erstmal ein Gefühl dafür, was ist denn das überhaupt? Dafür brauche ich wieder eine Achtsamkeit und das Innehalten.
Ich hoffe, du hast schon ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse aus dem ersten Teil der Resilienzfolge für dich mitnehmen können. Freu dich auf den zweiten Teil mit der lieben Bianca, der nächste Woche Sonntag ausgestrahlt wird.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1-zu-1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.